Podcast, Telekom Basketball. Und an meiner Seite ist jemand, der hat über das Wochenende über seine, das ist glaube ich sein soziales Netzwerk, über die sozialen Netzwerke aufgerufen, dass man ihm helfen soll, einen Adventskranz zu basteln. Buschi, das stand tatsächlich, ich kann es nicht, ich habe keine Zeit, wie auch immer.
Ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, meine halb Deutschland ist ja mit dir verbunden über die sozialen Netzwerke. Wie viele DHL-Autos standen denn heute Morgen vor der Tür?
Ja, tatsächlich enttäuschenderweise bisher noch keins, aber es kamen sehr, sehr viele im ersten Schritt Vorschläge. Also mit Salamischeiben, wo Dornkartflaschen drauf standen und solche Geschichten. Oh. Also das hat mir dann auch zu denken gegeben. Aber es ist tatsächlich, sind auch richtig Angebote gekommen von Leuten. Ich sollte meine Adresse mal rauslassen, dass sie mir was schicken könnten. Ich arbeite ja für ein, zwei Auftraggeber. Da gab es dann auch befreundete Sender und Senderfamilien.
Das hast du doch alles gewollt, oder? Du wolltest doch eigentlich 20 verschiedene Adventskränze jetzt haben.
Ich wollte tatsächlich einfach auf die Lauschepper-Nummer an Adventskranz kommen. Hab mir aber auch gedacht, ich möchte einen schönen haben. Ich habe aber den Eindruck, da kommt was. Das Problem ist halt, ich kann ja nicht meine Adresse irgendwie in die sozialen Netzwerke stellen. Ne? Und das solltest du auch nicht tun,
das bevor sollte ich nicht tun. Nein, nein, das habe ich mir schon genau überlegt, dass ich nicht sage. Also
Nein,
ich sage es nicht, um Himmels Willen. Aber ja, wenn man aber ich glaube einfach, wenn man Frank Buschmann, also
was kommt
die Stadt
jetzt?
Die Stadt weiß, wissen ja viele, denke ich mal, ne?
So. Ja, Meppen.
Genau. Und wenn man das einfach auf einen Umschlag schreibt, dann kommt das ja an. Ich meine, weil du die Post. Es gibt ja nur einen, also du willst, wenn ich jetzt auf den Umschlag schreibe, Nikolaus, dann kommt das ja auch an den Nikolaus. Ja,
aber sind wir hier nicht beim Podcast von Telekom Basketball?
Das sind wir ja, aber ich bin doch in der Adventszeit. Wir machen auch einen besinnlichen Podcast heute an einigen Stellen.
Ja, bevor du weitermachst, ganz kurz an dieser Stelle, um Verantwortungsbereiche abzustecken.
Ja.
Sollte ich bei der TV Total Pokerstars Nacht wieder total verrauchen, ist es die Schuld von Michael Körner, weil wir nochmal üben werden. Es wird nicht viel helfen, aber es liegt an Mike.
Naja, bei der ersten Sendung habe ich, naja, ich möchte nicht auf alten Sachen rumreiten, aber... Ja,
das solltest du auch jetzt besser lassen, sonst komme ich schlecht drauf.
Ja, wir haben heute in diesem Podcast mehrere Gesprächspartner. Ich weiß gar nicht, ob man das am Anfang sagen soll oder ob man die Spannung hochhalten soll. Weil
Cliffhanger. Das war ein Cliffhanger, also, mehr muss gar nicht sein.
Wir reden auch darüber, was es momentan in der BKBBL passiert. Das sind ja einige hochspannende, interessante Resultate gewesen am vergangenen Wochenende. Berlin verliert zu Hause gegen Bremerhaven. Hättest du da vorher drauf gesetzt?
Nee, also ich weiß noch, dass ich im Fernsehstudio gesessen habe und geprobt habe für eine Sendung. Und der Markus Krawinkel, der war auch da und kommt runter zu mir und sagt, Buschi, kriegst du ein bisschen mit, was in Berlin passiert? Und ich meine, ich bin ja Multitasking, aber ich war gerade in der Probe für eine andere Geschichte. Und sag, nee, was ist denn? Jetzt sag nicht, Berlin verliert zu Hause gegen Bremerhaven. Und da lagen sie, glaube ich, 38, 54 zurück oder so. Und da habe ich noch gesagt, ach, die drehen das noch. Da haben sie aber nicht getan. Nee. Aber es ist für mich nicht so überraschend. Ich habe immer gesagt, das, was Bayern passiert, was Bamberg passiert, wird auch Berlin passieren, relativ früh in der Saison noch. Und ich bleib dabei, in 12 Spieltagen, von jetzt an gesehen, gucken wir nochmal auf die Tabelle, dann wird einiges begradigt sein.
Ja. Ja, wir werden gleich mit unserem ersten Gast starten. Da wird auch das Thema Abschied eine kleine Rolle spielen. Also wir haben ja auch am Wochenende... Du wurdest selber mit Abschied konfrontiert bei Stefan Raab, letzte Turmspringen. Angeblich sollen Tränen geflossen sein bei Elton.
Ja.
Kobe Bryant ist zurückgetreten, hat Abschied genommen, hat allen 20.000 Zuschauern im Staples Center einen persönlichen Brief überreicht. Also Wochenende des Abschieds. Hast du auch ein bisschen geweint, nicht? Aber warst du emotional? Du bist ja auch jetzt 8 Jahre dabei beim Raab-Team.
Ja, ich habe schon auch, also erstmal spannend der Vergleich Kobe Bryant und Stefan Raab.
Ja, aber das war so.
Stefan würde sagen, ist genau richtig, beide total ehrgeizig. Ja. Ja, bei mir ist das auch so, ich weiß ja, dass manche Leute sagen, ich wäre ein abgewichster Hund oder so, aber wenn mir Charaktere ans Herz gewachsen sind, egal wie das Verhältnis ist, dann finde ich das schade, wenn so eine Ära zu Ende geht. Und das ist beim Stefan ganz, ganz sicher so, weil ich einfach den Hut davor ziehe. Ich erkenne Leistung, Ehrgeiz und Wille und Haltung immer an. Und das hat er immer gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als die Sendung zu Ende, in der Sendung habe ich mich zusammengerissen, also ich bin jetzt nicht wie Elton. Nach der Sendung habe ich mich mal so 3 Minuten weggedreht und aufs Becken rausgeguckt und habe gedacht, Mensch, das war jetzt die letzte Außenproduktion in dieser Konstellation mit einem fantastischen Team, mit einem irren Raab, mit einem liebenswürdigen Elton. Ja, ich habe schon feuchte Augen gehabt, gebe ich zu. Aber das ist jetzt nicht pathetisch oder so, ich stehe dazu.
Mhm. Und Kobe hat keinen überrascht, oder? Ich meine, das war man irgendwie, wenn man ihn jetzt zuletzt hat spielen sehen, dann merkt man schon,
dass die
schweren Verletzungen nicht mal so
zurückkommen. Genau, das ist ja immer die Geschichte, wo man dann sagt, er will natürlich oder wollte natürlich nicht mit einer Verletzung abtreten, wollte, so, das ist dieser Ehrgeiz, den ich angesprochen habe, wollte natürlich nochmal zeigen, ich kann das immer noch. Da wird man dann im Nachgang wieder sagen, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn doch schon vorher die Reißleine zu ziehen. Nein, das ist ein erwachsener Mann, der hat sich für den Weg entschieden und es steht im Netz gerade eine Top 10 All-Time von Kobe Bryant. Guck dir die Dinger an und du weißt wirklich, ein ganz, ganz großer verlässt die Bühne. Ja.
Aber mit dem, hast du es gesehen mit dem Brief? Also die Zuschauer
im
Staples Center, wenn du reingegangen bist, Eintrittskarte vorzeigen, scannen, dann bekam jeder Zuschauer einen großen schwarzen Umschlag, DIN A4, ja, also geschmückt richtig. Mhm. Und da drin war dann ein DIN A4 Papier, also ein mit einem Dankeschreiben von Kobe unterschrieben. Ich weiß nicht, ob er das Original, also ob er jetzt alle 20.000, aber er hat sich persönlich bedankt für die Unterstützung der Fans. Er hat noch einmal so ein bisschen Revue passieren lassen und hat sich auch öffentlich mit so einem Gedicht das Ganze gemacht. Also sehr, sehr. Das ist ja die Sache mit dem Kobe. Also über Jahre hat man ja immer gesagt, das ist so ein komischer, charakterlicher Kerl, der ist vielleicht doch ein bisschen komisch. Aber je näher man ihn kannte, umso, ja, nicht, also ich kannte ihn nicht persönlich, aber es gab wohl auch eine Dokumentation mal über ihn und er wurde so ein bisschen altersmilde, dass er vielleicht doch gar nicht so komisch ist.
Mike, warum soll es bei Weltklasse-Sportlern anders sein als bei den meisten Menschen? Wenn du älter wirst, siehst du viele Dinge anders, du wirst milder, du wirst logischerweise reifer. Und natürlich, hey, jemand, der so erfolgreich ist, der wird immer, wirklich immer auch anecken. Das ist doch völlig klar, weil du kannst ja als immer lieber, immer netter, immer auf alle Rücksicht nehmender Sportler in der NBA besonders, kannst du nicht ein Teamleader sein, Franchise-Player und eine Mannschaft zu zig Titeln führen. Das geht nicht. Und was dahinter steckt, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und das zum Ende einer Karriere lässt man das auch zu, es zu zeigen. Weil er muss jetzt keinem mehr etwas beweisen. Und natürlich verändern sich dann Verhaltensmuster. Also ich hab Michael Jordan persönlich und privat erlebt. Der hat selbst beim privaten Billardspielen diesen abartigen Ehrgeiz gehabt, den er auf dem Feld gehabt hat. Das gehört bei solchen Charakteren einfach dazu und ich mag das.
Kommen wir vom Abschied zur Ankunft. Also wir sprechen jetzt mit jemandem, der ganz am Anfang seiner Karriere steht. Und das, muss man so sagen, hat er innerhalb von wenigen Wochen in der BQBBL bei den Brose Baskets sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass diese Karriere eine hochinteressante werden könnte. Ich begrüße Patrick Heckmann von den Brose Baskets. Grüß dich.
Hallo, guten Tag.
Ja, wo fangen wir an? Also, erst einmal bist du als für viele Basketballfans No-Name von einem College, 4 Jahre jetzt auf dem College gewesen, in die BKBBL gekommen und schwupp, da war er plötzlich, der Patrick Heckmann, schwupp, da steht er in der Starting Five, spielt Euroleague, spielt mit ganz viel Selbstbewusstsein. Wie geht das, dass man sich so schnell an diese neue Aufgabe gewöhnt?
Ich denke, dass die Spieler, die da bei uns spielen, einem sehr helfen, also mit so klasse Spielern fällt es natürlich einiges einfacher, sich da dran zu gewöhnen, da reinzufinden. Man hat Leaders im Team, die dir zeigen, wo es lang geht, an die man sich halten kann.
Aber der Unterschied zum College, also erzähl mal von diesem College jetzt im Vergleich zu der Arbeit bei einem BBL-Team, das muss doch enorm sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich kann man sich jetzt nur aufs Basketball konzentrieren. Man hat keine Schule nebenher, keine Hausaufgaben, die man vor dem Training oder nach dem Training machen muss. Alles 100% professionell. Dein ganzer Tagesablauf ist nur aufs Basketball abgestimmt, sage ich mal. Und das macht schon viel Spaß, ja.
Was mich interessiert, Patrick, ist, es gibt große Unterschiede. College-Basketball zum professionellen europäischen Basketball, zum BBL-Basketball. Und normalerweise sagt jeder, ein Jahr Akklimatisierung ist nötig. Man muss sich da erstmal umstellen, man muss sich reinfinden. Auch für mich überraschend hat das bei dir sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut geklappt. Wie hast du das hinbekommen? Jetzt sag nicht wieder, also du kannst das übrigens alles ganz locker erzählen, jetzt sag nicht, da helfen mir ein Cisis, ein Wanamaker, sondern wie hast du das für dich persönlich hinbekommen? Weil man geht ja nicht dahin und sagt, oh, das ist jetzt anderer Basketball, jetzt muss ich so und so spielen. Wieso hat das so schnell in einer so starken Mannschaft funktioniert, in die Rotation reinzukommen?
Ja, ich denke, dass als ich ans College gegangen bin, habe ich nie wirklich diesen europäischen Basketball verloren. Also ich wollte da auf jeden Fall nicht mich dem amerikanischen Basketball komplett anpassen. Und ich denke, dass es mir deshalb leichter gefallen ist, mich jetzt wieder an den europäischen Basketball anzupassen, sage ich mal.
Ist das einfach am College in den USA für sich zu beschließen? Ich lasse mir aber meine europäischen Basketballgene nicht nehmen. Das kann ja dann auch mal zu Problemen führen.
Ja, einfach war das nicht. Das stimmt. Vor allem im ersten Jahr gab es da Ungereimtheiten mit dem Coach natürlich, wo wir Sachen ein bisschen unterschiedlich vielleicht gesehen haben. Aber das war mir wichtig, dass ich nicht in eine bestimmte Rolle reingepresst werde am College. Und ich wollte da meine Vielseitigkeit behalten, die ich natürlich hier gelernt habe und die ich jetzt auch wieder zum Einsatz bringen kann, zum Glück.
Das ist nämlich genau der Punkt. Du bist nicht der klassische Rollenspieler, reiner Werfer, reiner Passgeber. Und das ist aus meiner Sicht exakt der Punkt, warum man dann auch in der Euroleague in so eine Rotation reinkommen kann. Der Mike hat was ganz Wichtiges.
Nee, ich vergesse mir immer viele Sachen, wenn ich aufgeschrieben habe. Du warst ja in Boston auf dem College, oder?
Ja, genau. Ja.
Boston ist ja die europäischste Stadt Amerikas, habe ich mal gehört. Hat das auch was damit zu tun, mit diesem, dass man doch so ein bisschen europäisch bleiben kann, als wenn du jetzt, sagen wir mal, in Kalifornien da in Shorts am Beach rumgelaufen wärst?
Ja, weiß ich nicht.
Ich habe mich auch gerade gewundert.
Ja, mit der ganzen Lebenseinstellung. Oder hast du eher so ein American Way of Life gehabt? Oder bist du ja in einer frühen Phase deines Lebens, wo man noch geprägt wird von allen Dingen, die um einen herum passieren. Bist du dann so ein bisschen amerikanisch auch geworden, von der ganzen Art her, wie man so mit Leuten umgeht, wie man so lebt?
Ja, auf jeden Fall. Also 4 Jahre da drüben bringen einen schon dazu, diese Kultur anzunehmen, sage ich mal. Natürlich war das eine kleine Umstellung, in Amerika zu leben, auch so lange. Aber ich hatte immer genügend europäische Freunde, sogar am College aus Deutschland oder aus der Schweiz. Da habe ich ein paar gekannt, die haben auch ein paar Fußballspieler waren da aus Deutschland. Von daher hat man nie wirklich seine europäischen Wurzeln verloren, sage ich mal.
Patrick, du musst wissen, weil du mit uns in den letzten Jahren nichts zu tun hattest, Mike Körner ist der Philosoph unter den Sport- und Basketballkommentatoren in Deutschland. Und der hat gern mal den etwas anderen Ansatz. Also nicht, dass du jetzt irritiert bist. Er sieht das alles ganzheitlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Welche Rolle hat Coach Trinchieri gespielt bei der Reinfindung in die Mannschaft, bei der Rolle, in Anführungsstrichen, die du jetzt hast? Wir kennen den ja jetzt schon so ein bisschen. Wir haben den Eindruck, in Anführungsstrichen, er steht auf dich und deine Spielweise. Wie kommst du mit dem zurecht?
Sehr gut, denke ich. Also ich weiß genau, was der von mir erwartet.
Das wäre? Was erwartet er von dir?
Dass ich verteidige, dass ich meinen Job da mache und dass ich vorne das Spiel auf mich zukommen lasse, dass ich schaue, was die anderen kreieren können, um dort dann meine Chancen zu nutzen. Aber wie gesagt, Verteidigung ist das A und O bei uns, vor allem bei mir. Da hatte ich ja die letzten Jahre ein paar Defizite gehabt. Daran haben wir gearbeitet. Das ist auch schon ein bisschen besser geworden, denke ich. Und er gibt mir, wie gesagt, viel Selbstvertrauen. Ich glaube, er hat mir auch Zeit gegeben am Anfang. Natürlich war diese Zeit der Umstellung da, vom Amerikanischen aufs Europäische natürlich. Da hat er mir Zeit, aber auch Selbstvertrauen gegeben und mir sehr gut geholfen, sage ich mal.
War das auch, ich meine, er gibt einem Selbstvertrauen, aber ich glaube, er bestraft auch oder so. Also erste Euroleague-Spiel zum Beispiel, ich glaube, da warst du in der Startformation, nach 2-3 Minuten, dein Gegenspieler kriegt einen offenen Dreier, schwupp, Wechsel, Heckmann raus. Und ich glaube, Heckmann kam nie wieder rein in dieses Spiel. Er saß ganz am Ende auf der Bank. Denkt man sich dann, jetzt habe ich es verbockt, oder denkt man über den Fehler nach, oder denkt man sich, hat der Coach, also muss das denn sein? Wie war das?
Ja, also über den Fehler nachdenken. Natürlich, wenn da Sachen passieren, wenn da Fehler passieren, über die wir vorher ausdrücklich gesprochen haben im Training, die wir vermeiden wollen. Zum Beispiel, ich glaube, das war ein Dreier nach dem Post-up, von dem du sprichst. Da hatten wir eine bestimmte Verteidigung dagegen, wie wir das spielen wollten. Und bei solchen Fehlern, wenn die passieren, dann greift das schon mal härter zu, sage ich mal, als ein Fehler, der aus dem Spielfluss raus passiert, für den du vielleicht nicht so viel kannst.
Wie gehst
da merkt man das schon natürlich.
Wie gehst du mit seiner Explosivität um? Das haben ja viele südeuropäische Trainer, haben das ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, sie sind schon Players Coach, sie lieben ihre Spieler, aber sie hassen Fehler. Und bei Trinkieri ist es ja auch so, das ist ja so der Klassiker, der faltet dich zusammen bis Meppen Ost und irgendwann kommt er wieder und nimmt dich in den Arm und erklärt es dir nochmal in Ruhe. Wie gehst du mit sowas um? Ganz professionell und sagst, so ist er halt? Oder denkst du manchmal, Mensch, darfst du jetzt natürlich nicht sagen, weiß ich, aber Mensch, Alter, halt die Klappe.
Nee, also in erster Linie musst du natürlich wissen, dass er dir immer sein volles Vertrauen schenkt. Und dann musst du mit deinen Ansprachen oder mit der Art und Weise, die er dir Sachen vermitteln will, musst du einfach nur wirklich das Wichtigste raushören. Also du musst den Rest da versuchen, gar nicht aufzunehmen, sag ich mal, sondern du musst versuchen, nur seine Message, seine Mitteilung an dich wahrzunehmen, sag ich mal.
Das heißt, die Art und Weise der Übermittlung musst du ausblenden und nur das, was faktisch ist. Okay, das ist angekommen. Genau. Mike, können wir auch noch was zum Sportlichen Richtung Top 16 machen? Weil du bist ja Chef hier heute.
Du, wir haben alle Zeit. Also ich höre deinen Fragen sehr gerne zu.
Weil da würde mich interessieren, wie es in der Kabine war nach dem Sieg in Istanbul. Ihr spielt eine unglaubliche Euroleague-Saison. Ist euch das schnell bewusst gewesen? Wir spielen Top 16 in Europa?
Ja gut, wir wussten, dass vor dem Spiel auf dem Spiel steht, sage ich mal. Dass wir das jetzt schon klar machen wollten, war natürlich Logo. Aber wir waren natürlich alle sehr happy nach dem Spiel. War vielleicht nicht das schönste Spiel, was wir abgeliefert haben, aber wir haben hart verteidigt. Den Kampf angenommen, sage ich mal, und uns natürlich riesig gefreut. Und ich glaube, dass jeder, der im Team ist, jedem gesagt hat, dass wir vor drei Spielen, die noch zu spielen sind, in der Vorrunde, dass wir uns schon für die Top 16 qualifizieren, hätten wir wahrscheinlich gesagt, dass derjenige spinnt. Sind wir auch ein bisschen überrascht von dem, was wir bis jetzt geleistet haben in der Euroleague.
Ja, scheiß auf Schönspielen, ja. Wenn du dann am Ende knapp verlierst, kannst du nichts verkaufen, dann lieber ein bisschen ugly und du gewinnst das Ding. Ja. Sag mal, was ist eigentlich, jetzt wissen wir noch nicht, wer dann die Gegner sein werden, aber was ist eigentlich möglich? Ich habe schon mal so drüber nachgedacht, nach euren Auftritten bisher. Eigentlich kann man, ich weiß, hochgegriffen und du musst vorsichtig sein, aber eigentlich kann man sogar über K.O.-Phase in der Euroleague nachdenken, denn ihr wirkt wie eine echte Mannschaft, ihr habt die Qualität. Ist sowas drin für eine deutsche Mannschaft? Sind wir so weit, eine deutsche Mannschaft in der K.O.-Runde unter den besten 8 in Europa zu haben?
Boah, sind wir so weit. Müssen wir schauen, wie jetzt natürlich die Gruppen sind. In der nächsten
Können wir mal
Runde.
Die politische Antwort jetzt außen vor lassen und deine ehrliche Meinung hören?
ich denke schon, dass wir das Zeug dazu haben. Wenn wir weiter hart verteidigen, ich glaube, Daniel hat es vorhin in der Kabine angesprochen, dass wir, glaube ich, mit am wenigsten Punkte zugelassen haben in der ganzen Euroleague, jetzt die ersten 7 Spieltage. Wenn wir weiter so hart verteidigen und vorne als Team spielen, mit viel Ehrgeiz und Wille an jedes Spiel rangehen und sehr gut drauf vorbereitet natürlich, denke ich, können wir auf jeden Fall fast mit jedem Team in Europa mithalten und sie auch schlagen. Also von daher.
Ich hätte es gern noch ein bisschen deutlicher gehabt, weil weißt du, Patrick, wir sind dann immer, wenn wir diesen Podcast dann ankündigen, ne, dann weißt du, das ist jetzt nicht ganz so krass wie bei der Bild-Zeitung, aber wir brauchen dann immer eine Schlagzeile. Wir haben hier 2, 3 Verantwortliche, die stehen hinter so einer Glasscheibe. Da ist einer dabei, das ist so ein Headline-Maker. Und der sagt immer, wir brauchen eine Aussage. Weißt du, wenn du jetzt gesagt hättest, natürlich ist es möglich, unter die besten 8 in Europa zu kommen, dann hätten wir auf der Basketball, telekombasketball.de Seite Überschrift Patrick Heckmann. Wir kommen unter die besten 8, weißt du? Und dann hättest du dich gewundert, also warst du schon ganz clever, das ein bisschen zu umschreiben. Aber ich habe rausgehört, möglich ist es.
Ich hätte einen anderen Vorschlag für eine Überschrift, Patrick. Patrick Heckmann plant für Rio 2016. Ich meine, jetzt ist der Bundestrainer ja den umgekehrten Weg gegangen. Der ist aktuell da, wo du herkommst, nämlich in den USA. Aber hat sich da mal irgendwas ergeben, so in den letzten 2-3 Stunden? Hat er sich mal gemeldet? Wie ist denn da die Planung mit der Nationalmannschaft? Ich meine, gibt's da Wünsche, Hoffnungen, Ziele?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich diese Saison noch nicht mit befasst.
Aber so Wünsche, so im Hinterkopf?
Ja, natürlich ist es immer schön, da zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Und es ist immer eine Riesenehre, für sein eigenes Land spielen zu dürfen, natürlich. Aber wie gesagt, im Moment wirklich nur auf den Verein fokussiert. Da ist der Sommer im nächsten Jahr oder auch Rio, sage ich mal, in sehr, sehr weiter Ferne.
Sag mal, Patrick, sitzt der Thorsten Vogt, euer Medienmann, neben dir?
Nee.
Weil du bist so vorsichtig, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, also ich hätte jetzt gewettet, der sitzt neben dir, oder hat er dir vorher gesagt, aber pass auf, was du sagst, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, komm, der hat dich doch eingeschworen.
Klar, immer. Ich weiß, wenn ich eine falsche Sache sage, kriege ich später im Training wieder was zu hören von ihm.
Ja, aber das ist egal, weißt du, der ist fast angestellt bei uns, der hilft uns immer so schön, wenn wir in Bamberg sind. Wir haben auch unsere Druckmittel, also mach dir da mal keine Sorgen. Lass uns noch ein bisschen Euroleague. Das ist übrigens klar, Top 8 kann man, also K.O.-Phase kann man nicht planen. Generell eure Entwicklung. Eins würde ich gerne noch hören, wie du das auch siehst. Ich habe neulich zu Kollegen gesagt, das habe ich wirklich gesagt, und zwar vor dem Istanbul-Spiel, das Hinzunehmen von Leon Radosevic ist für mich ganz klar der Schritt in die Top 16 in Europa und der Schritt zur deutschen Meisterschaft. Weil ich glaube, dass das Puzzlesteinchen war, was euch gefehlt hat. Der tut schon gut, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen anders jetzt mit so einem erfahrenen Spieler unterm Korb zu spielen. Er hat ja auf dem Niveau schon gespielt. Er weiß, wie es dazugeht. Es ist ein bisschen einfacher natürlich für das ganze Team. Nimmt uns auch ein bisschen, die Angst von den Schultern. Aber wir wissen, dass da hinten jemand ist, der noch Fehler ausbügeln kann, der ein gutes Spielverständnis hat, vorne, aber auch hinten. Und ich denke, dass, wie du gesagt hast, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung mit der Entscheidung.
Läuft also alles super. Also jetzt, man darf noch nicht vergessen, du bist ja wirklich erst wenige Monate hier. Also hast du dir das alles so vorgestellt? Liegst du abends im Bett und guckst in die Decke und denkst dir, boah, das ist alles irgendwie Wahnsinn, was hier gerade passiert? Oder siehst du das als normal?
Der ist doch total abgeklärt, merkst du doch. Der ist doch total abgezockt.
Meinst du, das ist schon so ein abgewichster Bursche? Was denkst du denn, wenn du abends so vorm Einschlafen? Schläfst du mit einem seligen Lächeln ein oder wie kann man sich das vorstellen?
Meistens falle ich komplett müde vom Training ins Bett. Nee, natürlich. Ich hatte das auf keinen Fall so erwartet gehabt. Ich hatte gedacht, am Anfang kriege ich paar Minuten vielleicht, dass ich jetzt so viel schon spiele, vor allem auch in der Euroleague, ist unglaublich. Hat sich
gelohnt.
Hätte ich nie dran gedacht. Aber ja, wie gesagt, wenn ich meinen Job weiterhin mache, vor allem hinten, denke ich auch, dass es konstant so weitergehen kann.
Der Mike hat über die Nationalmannschaft gesprochen, Patrick. Es ist ja möglich, dass es dieses Qualifikationsturnier in Richtung Rio 2016 gibt. Die gibt es auf jeden Fall, die Turniere. Es ist möglich, dass es das in Deutschland gibt. Dann wäre Deutschland dabei. Und jetzt mal alle politischen Äußerungen völlig außen vor. Wäre das schon so ein erster kleiner Traum neben den Erfolgen im Clubbasketball? Wenn ich dir jetzt einfach mal glaube, dass du noch nicht drüber nachgedacht hast, dann fang jetzt mal an, drüber nachzudenken. Wäre das so ein Ding, wo du sagst, ja, Nationalmannschaft, mitmachen im eigenen Land ein Quali-Turnier und dann ja in Gottes Namen, natürlich sind Olympische Spiele ein Traum eines Sportlers. Ja, wäre das a dream come true?
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich nicht Nein sagen, wenn der Bundestrainer da anfragt bei mir. Das ist wahrscheinlich ja nicht eine einmalige Gelegenheit, aber sowas kommt nicht sehr oft vor in deinem Leben, vor allem wenn ich noch so jung bin. Von daher, ich wäre auf jeden Fall dabei.
Es wäre am 5. Juli 2016, 14 Tage nach dem 5. Finale der BKBBL. Bisschen wenig Urlaub, aber würde man trotzdem machen, oder?
würde ich in Kauf nehmen.
Okay, damit...
Ich behaupte übrigens, dass es in dieser Saison im Finale um die deutsche Meisterschaft keine 5 Spiele geben wird.
Da ist aber jemand...
Keine 5 Spiele?
Ja.
6, ne?
Da ist aber jemand sehr, sehr beeindruckt von eurer Leistung momentan.
Ja, für mich ist Bamberg, ich oute mich und freue mich auf den Beef mit Marco und Svetislav Pešić. Ich oute mich, für mich ist Bamberg, Patrick muss nichts dazu sagen, jetzt in der Besetzung, mit der Teamchemie, ich weiß übrigens, dass wir erst Anfang Dezember demnächst sind, klarer Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Und das wird keiner in Bamberg gerne hören und die Münchner werden es als Audio-File immer in der Kabine spielen. Schon am nächsten Sonntag, wenn wir bei Telekom Basketball Bamberg gegen Bayern haben.
Oh, das ist ja genau, da können wir noch einen Blick drauf werfen, auf Bamberg gegen Bayern. Ein Spiel wie jedes andere, Patrick?
Jetzt sagt er ja, ganz normal.
Oder hat man, also ich meine, die hat... In den letzten Jahren, da warst du auf der Schule noch und hast deine Hausaufgaben gemacht, aber da gab es schon diese Rivalität zwischen Bamberg und Bayern von wegen, ja, Bayern jetzt neuer Riese im deutschen Basketball und Bamberg musste so ein bisschen da Pfründe verteidigen. Hat man das mitbekommen? Bist du da drüber auf dem Laufenden gehalten worden von euren Fanclubs auch, dass jetzt die bösen Bayern kommen?
Ja, das hat man natürlich schon ein bisschen mitbekommen, auch drüben. Ich habe versucht, mir immer ein paar Highlights von den Spielen anzuschauen und ja, natürlich ist es, können jetzt diese Spiele gegen München oder auch die Woche danach gegen Berlin am Ende schon einen großen Ausschlag auf die Tabelle haben oder wie man dann am Ende vor den Playoffs steht. Von daher, ja, wir gehen da ran wie in das andere Spiel, aber natürlich ist da immer eine extra Motivation da gegen gegen deinen direkten Konkurrenten zu spielen, sage ich mal. Da muss keiner vom Coach extra motiviert werden, denke ich. Da kommt jeder heiß raus, um das Spiel zu gewinnen.
4 Jahre USA, Patrick, da kommt man an der NBA nicht vorbei. Du hast die Chance, dir einen Spieler auszusuchen, den du richtig toll findest. Wer ist da so ein bisschen dein Vorbild oder wen findest du einfach richtig gut? Stephen Curry darfst du nicht nennen. Der ist außer Konkurrenz.
Stephen Curry darf ich nicht nennen. Den ich im Moment toll finde in der NBA.
Ja, wo du sagst, oh, der ist so richtig...
Lass es doch mal...
Oder auch, wo du was abschaust, kann ja auch sein. Weil er auch 1,98 groß ist,
sagen,
weil er auch
so... Ich schaue so wenig NBA zur Zeit.
Leck mich am Arsch. Videos, ist der fokussiert auf seinen Job in Bamberg?
Nur Videos von Malaga, nur Videos von euren Gegnern, ne? Die laufen da rauf und runter den ganzen Tag.
Dann nimm doch mal einen All-Time-Favorite. Welcher Basketballer, und beschränken wir es nicht auf die NBA, welcher Basketballer hat dich am meisten fasziniert, wo du sagst, das ist eine Ikone, das ist eine Leitfigur dieser Sportart.
Poster im Kinderzimmer, was war das?
Ja gut, da muss ich ganz klar Dirk Nowitzki sagen, da komme ich ja nicht dran vorbei. Da habe ich, als ich noch nicht am College war, bin ich nachts aufgeblieben, habe mir die Spiele angeguckt. In den Finals,
sehr gut.
Da hingen auch die Poster im Zimmer, muss ich zugeben. Von daher, ja, ganz klar.
Nichts, wofür man sich schämen muss. Nee.
Also mehr Dirk Nowitzki-Poster als Angelina Jolie-Poster. Oder hat es ja so ungefähr die Waage? Gab's da auch?
Ich sag dir nicht, wer da noch
hängt. Komm, den kannst du raushauen. Wir machen das auch nicht als Schlagzeile.
Mike, die Namen kennst du wahrscheinlich gar nicht. Der Junge könnte dein Sohn sein.
Ja, ja? Der ist sogar jünger als mein Sohn. Aber sag doch einen Namen, eine weibliche Figur, die als Poster...
Mike, jetzt hör doch mal auf!
Das interessiert mich aber, wir möchten ihn ja auch näher kennenlernen.
Nee, da hing nur Basketball-Poster.
Ah, das glaube ich nicht! Ich glaube ja, da hing... was war
eben? Ich glaube, da hing Burkhard Steinbach neben
im College. Im College, also gut, das ist immer amerikanische... Vielleicht was wie Beyoncé oder sowas vielleicht? So amerikanische... Ja.
Mike, hör jetzt auf.
Am College hing gar nichts. Da war das Zimmer komplett kahl.
Okay, gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass du uns die jungen Basketballer von Telekom Basketball wegtreibst durch deinen investigativen Journalismus.
Nein, nein. Gut, Patrick, ich sage, wir sagen ganz lieben Dank.
Wir sehen uns, ich bin da am Sonntag. Sie müssen mich ertragen. Ich kommentiere den Kram, ja? Bamberg gegen Bayern. Ja? Und ich habe ein genaues Auge auf diesen unglaublich abgeklärten, diplomatischen Patrick Heckmann.
Wer spielt denn auch von den Bayern dann gegen ihn? Aber bei den Bayern weiß man nie, wer auf der Guard-Position startet. Das kann immer alles Mögliche sein.
Da muss gucken. Also ich finde zum Beispiel, ich finde das ja anders. Ich werde zum Beispiel vergleichen, damit er schon mal davon gehört hat, der Patrick. Ich gucke mir völlig unabhängig von Positionen, finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, die Entwicklung eines Paul Zipser bei den Bayern und die Entwicklung eines Patrick Heckmann bei Bamberg. Ganz spannender Vergleich.
Die zukünftige 2 und 3 der deutschen Nationalmannschaft. Schröder 1, Heckmann 2, Zipser 3, Kleber 4, Pleiß 5. Patrick, einverstanden?
Ja.
Okay, ganz lieben Dank. Viel Spaß in der Euroleague mit Andrea Trinchieri als Trainer und Vulkan an der Seitenlinie. Werdet ihr bestimmt weiterhin. Es wird euch nicht langweilig werden, sagen wir es mal so.
Ja, bestimmt nicht.
Alles klar, schöne Grüße an alle, vor allem an Thorsten Vogt und wir sehen uns am Sonntag.
Okay, bis dann.
Jo, ciao.